erstmal möchte ich euch hier alle herzlich willkommen heißen bei uns im Chaos Computer Club Berlin in der Marienstraße. Schön, dass ihr hergefunden habt, trotz schlechtem Wetter und trotz Coronavirus-Panik. Ein paar haben schon gehört, also wir sind hier für ordentliches Händewaschen. Wir halten uns da an die Hinweise. Mo, was willst du von mir? Ach so, nein, noch nicht. Geduld dich noch. Wir haben seit heute ganz neu extra Einweghandtüchspender und Co. Also hinten durch findet ihr alles dafür. Ansonsten wollen wir uns von der Panik hier nicht anstecken lassen und auch sonst nicht. Schlechter Witz. Und ich bin froh, dass ihr alle hier seid. Ja, damit geht's auch los mit unserem Datengarten. Ich glaube, es ist die Nummer 108. Und ich bin sehr froh, heute Steffen hier, ja, ich bleibe jetzt mal beim Vornamen Steffen hier begrüßen zu dürfen, der uns ein bisschen was erzählen wird, wie das eigentlich mit diesem Bundestag läuft und woher die eigentlich ihre Infos bekommen. Denn so Politiker haben ja in der Vergangenheit nicht immer geglänzt durch ihr Fachwissen von ihren Bereichen. Aber klar, sie können ja auch nicht alles wissen, deswegen gibt es Unterstützung. Und ja, Steffen wird uns dann erklären, wie das Ganze genau funktioniert und aussieht. Wenn ihr Verständnisfragen zwischendurch habt, Hand hoch. Ihr kriegt dann das Mikro, damit nämlich auch die Leute im Stream, hallo auch an euch, und in den Recordings das Ganze mitkriegen. Ansonsten werden Fragen am Schluss gestellt, bitte. Und genau, dann immer schön aufs Mikro warten, sonst wird das wie eine Runde Jeopardy für die Leute im Stream. Die kriegen dann nämlich nur die Antworten und müssen raten, was ihr gefragt habt. So, damit verabschiede ich mich jetzt erstmal von hier und wünsche mir einen großen herzlichen Applaus für Steffen.
Ja, vielen Dank für den freundlichen für die freundliche Begrüßung und den Applaus. Ich hoffe, ich kann ein paar Einblicke geben in die Arbeit des Büros für Technikfolgenabschätzung und wie das beim Bundestag, beim Politikberaten für den Bundestag so funktioniert. Starten möchte ich gerne mit der Arbeit des Bundestags bzw. der Abgeordneten selber. Wir sehen hier ein Bild von einer Plenardebatte im April letzten Jahres, als die Abgeordneten zu einer Orientierungsdebatte über die Pränataldiagnostik oder speziell die neuen vorgeburtlichen genetischen Testverfahren zusammengekommen sind. Orientierungsdebatte heißt, es wird sehr offen, ohne dass jetzt schon ein konkreter Antrag oder ein Gesetzesvorhaben vorliegt, diskutiert und in dem Fall auch partei- bzw. fraktionsübergreifend zu diesem Thema Stellung genommen. Da haben sich insgesamt 38 Abgeordnete zu Wort gemeldet. Das ist ein ziemlicher Andrang gewesen, weil zu diesem als brennend oder akut eingeschätzten Thema eben sehr viele so ihre Position einmal darlegen wollten und damit auch auf die nicht nur Debatte im Bundestag, sondern auch die gesellschaftliche Debatte einwirken wollten. Hintergrund erkläre ich vielleicht kurz, waren die vorgeburtlichen genetischen Tests. 2012 wurde das entwickelt, dass man anhand des Bluts der Mutter überprüfen konnte, ob bestimmte Trisomien beim werdenden Kind vorliegen und damit auch schon die schwangeren Frauen beraten konnte, was auf sie zukommt mit der Geburt des Kindes, mit der Möglichkeit auch dann noch gegebenenfalls eine Abtreibung vorzunehmen, wenn das gewünscht würde. Das hat eine ziemliche ethische Diskussion ausgelöst, die auch das Parlament erreicht, beziehungsweise auch vom Parlament initiiert wurden. Zumal dann, ich glaube, es war 2016, ein Prozess startete, wo die zuständige Institution begonnen hat zu entscheiden oder darüber zu beraten, ob solche Tests von den Krankenkassen übernommen werden sollten. Und das war dann wiederum der Auslöser für den Bundestag. Nach 3 Jahren sollte die Entscheidung feststehen, da vorher einmal eine größere Debatte dazu zu führen, welche Folgen das denn haben kann und ob das so gewünscht ist und ob die Politik da nicht eingreifen muss, weil die Institution, die damit betraut war, sagte, sie kann nur nach dem geregelten Verfahren darüber entscheiden und zu ihrem Schluss kommen, aber die politische Bewertung und die ethische Betrachtung, das müsste im Grunde an anderen Orten in der Gesellschaft bzw. im Bundestag passieren. Ja, und was hat das Ganze mit dem Büro für Technikfolgenabschätzung zu tun? Mehr oder weniger zufällig, aber sehr passend, erschien eine Woche vorher der Abschlussbericht zum Monitoring Pränataldiagnostik, in dem genau dieses Verfahren der genetischen vorgeburtlichen Tests vorgestellt wurde, die neuen Entwicklungen dargestellt wurden und die verschiedenen Positionen dazu auch diskutiert wurden und mögliche Auswirkungen beziehungsweise was man zum Beispiel auch von anderen Ländern beobachten kann, in dem Bericht zusammengefasst wurden. Das heißt, hier war, also ich sagte schon, es war eher dem Zufall geschuldet, das Projekt wurde schon 2014 initiiert, dauerte dann ein bisschen, bis es begonnen werden konnte und kam dann 2019 zur Veröffentlichung, konnten die Abgeordneten quasi just in time informiert werden über die verschiedenen Hintergrundaspekte und wissenschaftlichen Grundlagen dieser, dieses Verfahrens, über das sie kurze Zeit danach im Bundestag debattiert haben. Das ist also sozusagen eine Form, eine Art Idealfall der Politikberatung, wo man ziemlich zeitgenau zu dem Punkt, wo eine politische Entscheidung ansteht, auch die wissenschaftlichen Grundlagen dafür liefern kann als Beratungsinstitution und den Parlamentariern damit eine Grundlage für ihre Abstimmung bzw. auch für ihre Debattenbeiträge geben kann. Damit haben wir schon mal ein Beispiel für die Arbeit des Büros für Technikfolgenabschätzung, das ansonsten, also auch bei solchen Debatten, aber auch bei viel weniger beachteten Themen, sehr stark im Hintergrund ist. Ein früherer Leiter einer solchen Einrichtung, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, hat diese Einrichtung mal genannt als among the most important public bodies you've never heard of. Das heißt, da schwingt schon sowas etwas Mysteriöses mit. Man weiß nicht genau, was die da eigentlich machen. Irgendwie beraten die das Parlament, aber scheinen auch wichtig zu sein, aber man hat noch nicht so richtig davon gehört oder so. Und ich hoffe, dass ich zumindest mit diesem zweiten Teil, dass sie noch nie davon gehört haben, hier etwas aufräumen kann und einen Einblick geben kann, wie so eine Beratung abläuft, was der Hintergrund ist, auch was die Geschichte der Institutionalisierung von Technikfolgenabschätzung beim Parlament ist und welche Rolle das im politischen Prozess spielen kann oder wo vielleicht auch dann die Grenzen sind oder die aktuellen Herausforderungen. Gut, ich starte mal kurz mit einer Vorstellung, einmal meiner Person. Mein Name wurde schon genannt. Ich bin ein Soziologe und arbeite seit 2014 beim Büro für Technikfolgenabschätzung und ja, habe auch schon im Verlauf meiner wissenschaftlichen Laufbahn bis dahin mit verschiedenen Aspekten von speziell technologischen Entwicklungen zu tun gehabt. Es gibt also auch in der Soziologie einen Zweig, der sich mit dem Zusammenspiel von Technik und Gesellschaft beschäftigt. Und aus dieser Richtung komme ich. Ich arbeite aber zusammen am TAP, also das ist die Kurzform für Büro für Technikfolgenabschätzung, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Also da sind Physiker dabei, Biologen, Wirtschaftswissenschaftlerinnen. Ist also sehr interdisziplinär aufgestellt und eine recht kleine Einrichtung, würde ich sagen, mit 13 Mitarbeiterinnen. Es kommen noch zwei Partnerinstitutionen mit dazu, die im wechselnden Umfang Mitarbeit beisteuern können. Das IZT hier aus Berlin und das VDI, VDE-IT ebenfalls aus Berlin, mit denen wir eng zusammenarbeiten und gemeinsam das TAP bilden. Und dieses Kernteam sitzt hier in Berlin am Hackerschen Markt und betreut quasi hauptsächlich diese Schnittstelle direkt zum Bundestag. Ja, das TAP wird seit 1990 vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, das ist ein Institut des KIT in Karlsruhe, betrieben, hat aber seither, beziehungsweise seit dem Wechsel dann der Bundeshauptstadt nach Berlin, seinen Sitz hier in Berlin. Der Auftrag vom Bundestag lautet nämlich immer, dass man den Sitz direkt am Sitz des Bundestages haben soll. Wir sitzen aber nicht direkt in den Räumlichkeiten des Bundestages, um auch so eine gewisse Unabhängigkeit zu wahren von den Abgeordneten und da so eine kleine Distanz zu schaffen, sodass auch durch die räumliche Trennung klar wird, dass das TAP eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung ist. Das war nämlich bei der Auftraggebung auch sehr wichtig, dass es keine Verwaltungseinheit zum Beispiel des Deutschen Bundestages ist, die dann auch den Weisungen der Bundestagsverwaltung unterworfen gewesen wäre, sondern eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung, die den Bundestag quasi beraten kann aus dieser wissenschaftlichen Perspektive. Gleichzeitig aber auch nicht direkt der Uni Karlsruhe unterstellt ist. Geleitet wird das TAP von Armin Grunwald, Professor am ITAS. Und in der bisherigen Zeit, seit 1990, sind etwa 200 Berichte zu verschiedenen technologischen Entwicklungen durch das TAP veröffentlicht worden und an den Bundestag übergeben worden. Ich möchte in meinem Vortrag vor allem auf die Geschichte der Technikfolgenabschätzung oder speziell der parlamentarischen Technikfolgenabschätzung eingehen. Dann auch etwas sagen zu den Prinzipien und den Themenbereichen, mit denen sich das TAP beschäftigt hat und vor allem aktuell beschäftigt. Dann einmal vorstellen, wieso dieser Ablauf der Untersuchung beispielhaft funktioniert. Und etwas am Schluss zu den aktuellen Herausforderungen sagen, denen sich die Technikfolgenabschätzung gegenüber sieht. Das so als kurzen Überblick. Ja, damit fange ich einmal an mit so einem kleinen historischen Abriss. Begonnen hat die Idee, eine Technikfolgenabschätzung durchzuführen, aber auch im politischen Prozess zu institutionalisieren. So in den 1960er Jahren, vor allem in den USA, als immer stärker bewusst wurde, dass Technologien auch negative Auswirkungen haben können und dass in der Gesellschaft nicht unbedingt eine große Technikbegeisterung herrscht, sondern durchaus auch kritische Einstellungen zu Technologien herrschen. Also in Deutschland wurde das dann deutlich auch an der Kernkraftdebatte, als das Kernkraftwerk in Wiel nicht gebaut werden konnte, beziehungsweise nicht zu Ende gebaut und eröffnet werden konnte. Es kam auch dazu verschiedene Unglücke, wo Technologien negative Umweltauswirkungen hatten, wie die Bhopal-Katastrophe. Und es wurde bewusst, dass die Zusammenhänge zwischen Technologien und Gesellschaft, aber auch Umwelt, immer komplexer werden und immer schwieriger zu verstehen werden. Und damit sich auch eine zunehmende Herausforderung stellt für die Politiker, die über Technologieförderung, aber vielleicht auch eingrenzende Gesetzgebung oder die Steuerung der technologischen Entwicklung entscheiden müssen. Und so kam die Idee auf, hier eine Kompetenz zu verankern, die Politik beraten kann in solchen Fragen, für die sie selber jetzt nicht unbedingt eigene Kompetenzen aufbringt und vor allem, die das Parlament beraten kann. Also die Politiker haben dann auch festgestellt, dass es eine große Ungleichgewichtung gibt zwischen der Exekutive und der Legislative. Die Exekutive hatte durch die Ministerialbürokratie und die verschiedenen Einrichtungen, die da als nachgeordnete Behörden dranhängen, einen relativ großen Kompetenzpool, aus dem sie da schöpfen konnte. Während die Parlamentarier dann mit bestimmten Gesetzesvorschlägen konfrontiert waren, Gesetzesentwürfen und Schwierigkeiten hatten, sich selber dazu eine Meinung zu bilden und unabhängig von den Informationen der Regierung oder dem Forschungsministerium dazu Stellung zu nehmen und eigene Vorschläge zu entwickeln. Und so war die Idee quasi beim Parlament als Gegengewicht zur Regierung eine Einrichtung zu schaffen, die entsprechende Kompetenzen bereitstellen kann und das auch dauerhaft zu verschiedenen technologischen Entwicklungen leisten kann. 1972 wurde in den USA das Office of Technology Assessment beim Parlament eingerichtet und das war im Grunde das Vorbild dann auch für entsprechende Entwicklungen in Europa. In Deutschland ging die Entwicklung so in den 1970er Jahren los. Ganz interessant fand ich selber, als ich mich damit beschäftigt habe, dass der Ausgangspunkt im Grunde von der Opposition ausging. Das war damals noch die CDU-Fraktion, die eben gerade als Gegengewicht zu diesen Regierungsinformationen gerne eine eigenständige Beratungseinrichtung wollte oder eine eigenständige Kompetenzen entwickeln wollte. In den 80er Jahren dann wechselte die Regierung ja bekanntlich und dann war es wieder die Oppositionsfraktionen, die entsprechende Initiativen gestartet hatten. eine ganze Weile lang blieb das alles aber zunächst mal erfolglos und es passierte nichts, bis sich dann in den 80er Jahren beim Bundestag eine Enquete-Kommission oder auch zwei hintereinander folgende Enquete-Kommissionen gebildet haben, die sich mit Fragen der technologischen Bewertung und der Technikfolgen beschäftigten. Und aus dieser Enquete-Kommission gingen dann im Grunde so verschiedene Konzeptionen für mögliche Technikfolgenabschätzungseinrichtungen beim Parlament hervor, die letztlich den Grundstein dann auch für die parlamentarische Technikfolgenabschätzung in Deutschland, nämlich das Büro für Technikfolgenabschätzung, gelegt haben. Einer der Vorschläge wurde dann nämlich tatsächlich umgesetzt und 1990 wurde das Büro für Technikfolgenabschätzung gegründet, nachdem es einen entsprechenden Mehrheitsbeschluss des Bundestages gab für eine solche Einrichtung. Zunächst war das als Modellversuch geplant, aber nach 3 Jahren ging es dann in einen Regelbetrieb über und stellt seither quasi kontinuierlich Beratungskapazität exklusiv für den Bundestag zur Verfügung. Schon damals war das Auftragsspektrum nicht nur die Gestaltung der Rahmenbedingungen für technologische Entwicklungen, also dazu Kompetenzen bereitzustellen, sondern auch den gesellschaftlichen Dialog zu fördern und dem Parlament zu ermöglichen, einen solchen Dialog anzustoßen und an diesem Dialog auch kompetent teilzunehmen. Also schon damals war auch so eine Öffnung in die Gesellschaft hinein Teil des Auftrags. Das, was ich gerade beschrieben habe, war quasi der Prozess, wie man eine Technikfolgenabschätzung am Parlament etablieren konnte. Die Idee einer Technikfolgenabschätzung ging aber darüber hinaus und wurde auch in anderen Bereichen verfolgt. Es gab auch die wissenschaftliche Technikfolgeabschätzung, verschiedene Institute, die quasi so die Grundlagen bereitstellten oder das einfach aus Forschungsinteresse betrieben haben. Die sind heute im Netzwerk TA, zumindest im deutschsprachigen Raum, zusammengefasst. Das sind inzwischen 40 Mitgliedsorganisationen, die da sich austauschen und das in verschiedenen europäischen Ländern betreiben. Es gibt Technikfolgenabschätzung auch in Unternehmen und es gibt inzwischen auch Initiativen, die TA-ID stärker in die Welt hinauszutreiben. Ein ganz, ganz lustiger Nebenaspekt ist, dass das Office of Technology Assessment beim amerikanischen Kongress, dass das relativ bald wieder eingestellt wurde, weil es immer einen politischen Streit darum gab. Und inzwischen gibt es aber Initiativen, das wiederzubeleben in vielleicht etwas anderer Form, aber auch in Amerika, also in den USA, wieder eine Beratungskompetenz für Technikfolgenabschätzungen einzurichten. Die parlamentarische TA ist in Europa auch noch im Netzwerk EPTA verankert, wo inzwischen 23 Mitgliedsorganisationen, die jetzt allerdings nicht alle aus Europa kommen, sondern auch schon über Europa hinausgehen zum Teil, zusammenarbeiten und miteinander diskutieren oder sich austauschen, welche Themen und welche Untersuchungen zu verschiedenen technologischen Entwicklungen für das Parlament interessant sind. Auch beim EU-Parlament gibt es eine entsprechende Institutionen. Ja, das ist im Grunde so die Entwicklungsgeschichte von Technikfolgenabschätzung, wie sie sich bis heute herausgebildet hat. Damit komme ich zu einem Einblick in das Themenspektrum. Womit beschäftigt sich eigentlich Technikfolgenabschätzung? Welche verschiedenen Entwicklungen beobachten wir? Das ist sehr breit. Im Grunde ist es die gesamte Bandbreite von Technologien. Das können gesellschaftlich kontroverse Themen sein. Das können auch starke Ansätze sein, wo sich eigentlich alle einig sind, dass es sehr spannend wäre, hier Technologie zu entwickeln und Innovationen zu schaffen, wo aber dann stärker die Frage ist, wie das am besten geschehen könnte oder wie geeignete Förderinstrumente aussehen könnten. Das geht von Verkehr über Energie, Biomedizin, Technologien, wo dann auch stärker bioethische Fragen in der Diskussion stehen, Umwelttechnologien, sehr stark gewachsen sind, auch die verschiedenen Fragestellungen im Bereich Digitaltechnologien, Informationsgesellschaft. Das sind aber auch Infrastrukturprojekte bis hin zu größeren nationalen Betrachtungen der technologischen Infrastruktur. Das kann ganz unterschiedliche Formate annehmen. Das reicht, also die klassische TA-Untersuchung ist, dauert so 1 bis 2 Jahre und resultiert in einem recht umfangreichen Bericht, in dem die ganzen Hintergründe, also sowohl der wissenschaftliche Sachstand, die aktuellen technologischen Entwicklungen, gesellschaftliche Folgenauswirkungen, aber auch der Diskurs um die Technologie, wenn es sowas schon gibt, zum Beispiel bei der Gentechnologie steht das immer sehr im Vordergrund. Verschiedene ethische Aspekte, ich sage das ja schon, bei medizinischen Themen zum Beispiel, sind die sehr relevant. Also diese oder auch eine Betrachtung der unterschiedlichen Fördermöglichkeiten und welche da besonders geeignet sind oder welche sich als nicht so geeignet erwiesen haben. Das sind alles Aspekte, die in einer solchen TA-Untersuchung erarbeitet werden. Und die dann in dem Bericht ihren Niederschlag finden, der im Grunde dann so einen sehr fundierten Überblick über ein Thema geben soll, über eine aktuelle wissenschaftliche Entwicklung geben soll. Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, das sind im Grunde nur 13 Mitarbeiter, die an so einem an ganz unterschiedlichen Themen ja auch arbeiten. Der ganze Sachverstand, der in diesen Berichten sich niederschlägt, der kommt gar nicht unbedingt von uns als Mitarbeitern, sondern für den werben wir Gutachten ein. Das heißt, wir holen uns die Expertise zu diesen ganzen unterschiedlichen Feldern, weil die ja sehr vielfältig sind und sehr interdisziplinär auch betrachtet werden müssen, holen wir uns extern rein, indem wir Gutachten vergeben und auf die Weise quasi lernen, wie gerade der aktuelle Stand ist und welche verschiedenen Aspekte da zu berücksichtigen sind. Und unsere Aufgabe ist, manchmal dann noch ein paar Dinge nachzuerheben oder untersuchen, natürlich auch die Konzeption dieser Untersuchung, welche Aspekte überhaupt untersucht werden sollen und im Mittelpunkt stehen sollen. Aber häufig auch dann vor allem das Zusammenbündeln und nochmal das etwas umformulieren in eine verständliche, auch für den Politikbetrieb nutzbare Sprache und Darstellung, sodass das ein bisschen stärker auf den Punkt gebracht wird, als das manchmal in wissenschaftlichen Abhandlungen der Fall ist. Das hängt dann auch immer sehr vom Thema ab, je nachdem, was es dazu schon an wissenschaftlichen Veröffentlichungen gibt. Ist es manchmal mehr stärker eine Zusammenbündelung des bestehenden Wissens und bei anderen Themen ist es dann auch stärker eine Erforschung von Neuland, auch wenn der Begriff ein bisschen abgenutzt ist. Das kann sich außer in Berichten, also es gibt dann auch noch kürzere Formen für Themen, die vielleicht akuter sind, wo man nicht 2 Jahre auf einen Bericht warten möchte, sondern ein bisschen schneller zu Ergebnissen kommen muss. Oder auch zu etwas anderen Untersuchungsformaten, wie zum Beispiel Bevölkerungsbefragungen, gibt es noch andere Möglichkeiten, solche Themen dann auch darzustellen. Dann immer mit gewissen Abstrichen in dem Umfang von Aspekten, die angesprochen werden. Außer durch Veröffentlichung findet die Darstellung dann auch in verschiedenen Veranstaltungsformaten statt, in Workshops oder Podienveranstaltungen, wo wir immer versuchen, die Fachleute, Expertinnen und Experten zusammenzubringen mit den politischen Akteuren und auch der Öffentlichkeit, um gerade diesen Austausch auch anzuregen und zu unterstützen. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich jetzt mal ein paar Beispiele rausgepickt von Studien, die es schon gab. Ich selber war bei den meisten nicht involviert, insofern kann ich auch nur begrenzt was dazu sagen, aber ich denke, es macht ein bisschen anschaulicher, was das für Themen oder auch für Effekte haben kann, so eine Technikfolgenabschätzung. Eine sehr alte, aber auch relativ bekannte Untersuchung war das Raumtransportsystem Sänger. Da war die Idee, dass deutsche Forschungs- und Industrieorganisationen ein eigenes Raumtransportsystem entwickeln, um ich weiß gar nicht, was geplant war. Ich glaube, es waren sowohl Personen als auch Gegenstände in den Weltraum zu bringen. Und das wurde nach einer ersten erfolgreichen Phase einer Technikfolgenabschätzung unterzogen, um zu entscheiden, wie soll es jetzt weitergehen. Es war auch nicht ganz klar, es gab immer noch ein paar technologische Hürden und Probleme, sodass nicht ganz sicher war, inwiefern dies überhaupt eine verfolgenswerte Option ist. Und das Beispiel ist deshalb auch bekannt geworden, weil in dem Fall sich der Bericht für eine etwas weitere Fassung des Forschungsfeldes aussprach und sagte, man solle doch gar nicht an diesem einen System festhalten, sondern vielleicht auch stärker gucken, wie man ein System zusammen mit den europäischen Partnern gestalten kann oder welche anderen technologischen Optionen es noch gibt. Und das letztlich dazu führte, dass dieses konkrete Entwicklungsprojekt der Sänger dann eingestellt wurde in den 90er Jahren. Das war auch eins der ersten Untersuchungen, die das damals neu gegründete Büro für Technikfolgenabschätzung durchgeführt hatte. Eine zweite Studie, die auch relativ viele Wellen gerade in der Öffentlichkeit geschlagen hat, ist die sogenannte Blackout-Studie, wo es darum ging, was passiert eigentlich, wenn es in Deutschland einen länger anhaltenden Stromausfall gibt, aufgrund verschiedener Ursachen. Und in dem Fall war eine Besonderheit, dass es zu dieser Fragestellung eigentlich noch nicht viel Wissen gab, sodass dieses sehr abstrakte, hypothetisch scheinende Szenario erstmal durchgespielt und tatsächlich so von Grund auf erarbeitet werden musste und in allen Konsequenzen durchdacht werden musste. Und es zeigte sich, dass im Grunde das relativ verheerende Konsequenzen hätte, wenn so ein Stromausfall länger als ein paar Tage oder so andauert oder auch nur ein paar Stunden. Und man konnte so anhand des Berichtes dann sehen, in welchen verschiedenen Bereichen von Infrastruktur, Einrichtungen und Versorgungssystemen in Deutschland sich da Konsequenzen ergeben haben. Und das hat auch bis heute Folgen gehabt für die entsprechenden Behörden, sich auf solche Notfalllagen einzustellen. Richtig bekannt wurde die ganze Studie oder diese Problemstellung, aber eigentlich dadurch, dass sich ein Autor parallel dazu, aber dann auch im Austausch mit den Bearbeitern dieser Studie an einen Roman gesetzt hat, der Blackout hieß und damit das Thema natürlich sehr bekannt gemacht hat. Der hat das in eine sehr spannende Geschichte verpackt, die er da drumherum gestrickt hat und damit wurde es nochmal deutlich anschaulicher, als das jetzt in so einem auch schon sicher ganz spannenden Bericht, aber eben doch immer noch einem wissenschaftlichen Bericht zu lesen ist. Dann noch eine Studie, an der ich selber mitgewirkt habe und vielleicht ein bisschen näheren Einblick geben kann, auch wenn dazu noch Rückfragen kommen, ist die zur synthetischen Biologie. Das war jetzt ein Forschungsfeld, was eher eine sehr weit zukunftsgerichtete Perspektive hat. Also es gibt zwar schon Forschung zur synthetischen Biologie, das sind neuere Verfahren der Gentechnologie, wo man versucht, im Grunde ganze Genome von Grund auf nachzubauen und damit die Eigenschaften der entsprechenden Organismen regelrecht zu programmieren. Da haben dann auch Ingenieure zusammengefunden mit Biologen und es sind so ganz neue Ansätze in der Biotechnologie auch entstanden, das Ganze noch viel stärker von einem Ingenieursgesichtspunkt aus zu betrachten und biologische Systeme richtig zu designen, so auch schon mit Computereinsatz. Das ist auch immer noch eine relativ, eher in der weiteren Zukunft mal eventuell relevant werdende Forschungsrichtung. Und wir waren quasi herausgefordert zu überlegen, okay, welche konkreten Entscheidungen bedeutet das denn oder welche Optionen gibt es denn für die jetzige Zeit schon? Also was lässt sich dazu sagen? Wir hatten dann zum Beispiel einen Schwerpunkt gelegt auf die Frage, inwiefern weiten sich die Möglichkeiten aus, solche gentechnologischen Versuche jenseits von wissenschaftlichen Institutionen durchzuführen und haben dann den Fokus auf die DIY, also die Do-it-yourself-Biologen gelegt und uns gefragt, was macht das eigentlich mit diesem Feld? Wie konnte das entstehen durch diese Möglichkeiten der synthetischen Biologie? Und welche Bedeutung hat das? Ist das vielleicht etwas, was man kritisch beobachten sollte? Ist das vielleicht, entstehen dadurch neue Gefahren für die Biosicherheit? Oder ist es vor allem eine spannende, auch sehr kreative, innovationsförderliche Auseinandersetzung mit diesen neuen Möglichkeiten? Und im Grunde konnte man da gerade auch durch die Zusammenarbeit mit DIY-Biologen und mit einer Betrachtung auch des ganzen neu entstehenden Feldes der Biokunst zu einer Einschätzung gelangen, dass die Do-it-yourself-Biologen jetzt nicht das große Sicherheitsrisiko darstellen, sondern dass es eher eine Spielwiese ist, die sehr spannende Impulse auch für die Forschung geben kann, auch sehr kritische Impulse für den gesellschaftlichen Diskurs geben kann, auch wenn das sicher das ganze Feld auch von dem Sicherheitsgesichtspunkt her auch beobachtet werden muss. Ja, das war das Fallbeispiel Synthetische Biologie und ein Projekt, an dem ich jetzt gerade noch arbeite und zu dem ich auch deshalb noch nicht viel sagen kann, weil es einfach noch nicht abgeschlossen ist und wir zunächst an den Bundestag berichten, dass es die Frage, inwiefern neue Digitaltechnologien einen Beitrag dazu leisten können, dass Menschen mit Behinderung bessere Chancen haben, an der Gesellschaft teilzuhaben. Und das ist insofern etwas besonders, als in dem Fall relativ klar ist, dass von der Technologie erstmal nicht so sehr der Blick auf die Gefahren oder die Risiken gelegt wird, obwohl es ja auch in dem Fall gibt und wir die natürlich betrachten, sondern es geht stärker darum, wie kann man hier die innovativen, die positiven Potenziale, die in Digitaltechnologien liegen und von denen es sehr viele gibt, wie kann man die auch besser ausschöpfen, sodass sie tatsächlich den Menschen mit Behinderung dann zugutekommen. Und da, wie gesagt, sind wir gerade noch dabei, kluge Antworten zu finden. Aber das wollte ich als Ausblick auch schon mal so einbinden, um so das Spektrum abzurunden, mit dem wir uns beschäftigen. Ja, vielleicht kurz zu den Prinzipien, die bei diesen Untersuchungen oder bei der Arbeit des TAP leitend sind. Es gibt zunächst mal, es ist tatsächlich eine Beratung der Politik und das Primat liegt immer noch bei der Politik. Das heißt, die Entscheidung darüber, welche Themen ausgewählt werden und auch die letztliche Abnahme der Berichte und die Entscheidung darüber, ob sie als Bundestagsdrucksache veröffentlicht und damit in den parlamentarischen Prozess eingehen, die liegt beim Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung für den Deutschen Bundestag, der sozusagen der zuständige Ausschuss im Parlament ist, der Technikfolgenabschätzung betreibt und für uns auch die Aufträge vergibt. Ja, vielleicht sage ich das hier schon. Es gibt allerdings, anders als bei anderen Ausschussentscheidungen oder auch anders als es vorherrschend im Deutschen Bundestag sonst der Fall ist, keine Mehrheitsentscheidung, sondern ein Konsensprinzip bei den Entscheidungen, die die Technikfolgenabschätzung betreffen. Das heißt, die inzwischen 6 Fraktionen des Deutschen Bundestages tun sich zusammen und müssen irgendwie zu einer gemeinsamen Meinung kommen, ob sie den Auftrag vergeben oder nicht, welche Themen sie auswählen wollen und ob sie einen Bericht abnehmen oder nicht. Das ist eine Besonderheit, die auch dafür sorgt, dass die Berichte möglichst ausgewogen sind. Das ist dann der Punkt der Überparteilichkeit und Unabhängigkeit. Dass es also nicht eine Tendenz zu irgendeiner der verschiedenen Fraktionen im Bundestag gibt, sondern dass es da eine Überparteilichkeit gibt. Das hatte ich schon mehrfach gesagt, dass es eine wissenschaftsbasierte Politikberatung ist, was institutionell dadurch verankert ist, dass eben eine wissenschaftliche Einrichtung für die Technikfolgenabschätzung beauftragt wird. Unser Ziel ist immer, möglichst in Alternativen zu denken und verschiedene Optionen aufzuzeigen, wie man mit einer technologischen Entwicklung umgehen kann. Wir geben explizit keine Empfehlung, was die Politik machen sollte, sondern überlassen ja auch hier die Entscheidung, sich diese Optionen anzugucken und das letztlich politisch zu bewerten, welche davon bevorzugt wird oder nicht, weil das eben auch der im Grunde Aufgabe des politischen Prozesses ist, dann was aus diesen Ergebnissen der Technikfolgenabschätzung zu machen. Genau, es geht darum, dass Chancen und Risiken im Blick behalten werden, was manchmal etwas heikel ist, zu balancieren, je nachdem, mit welchem Thema man es zu tun hat. Und ein Thema aus möglichst unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir sehr interdisziplinär aufgestellt sind, sodass es schon in der Zusammensetzung der Teams da auch zu verschiedenen Perspektiven kommt, aber auch in der Zusammensetzung der Gutachten. Und damit ist das Ziel immer die Suche nach gesellschaftlich tragfähigen Lösungen für eine dieser Fragen, die sich durch die Technologien stellen. Jetzt gucke ich gerade mal auf die Uhr. Ich würde noch auf den Ablauf der Untersuchung eingehen und habe danach noch ein paar Punkte zu Herausforderungen. Wenn ich jetzt zu ermüdend bin oder wenn ich schneller machen soll oder irgendwas überspringen soll, könnten wir das hier auch ein bisschen abwandeln, aber ich sehe, das ist soweit noch d'accord. Ich hoffe, man kann es noch lesen. Es ist etwas kleinere Schrift geraten. Zum Ablauf. Ich hatte schon gesagt, dass es ein Primat der Politik gibt. Das heißt eben auch, dass die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, im Grunde aus dem Bundestag heraus generiert werden. Es gibt so in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen alle 2 Jahre etwa Anfragen an das Parlament, welche Themen das Büro für Technikfolgenabschätzung behandeln soll. Und dann kann im Grunde jeder einzelne Abgeordnete, aber auch die Fraktionen oder die Ausschüsse, die jeweils thematisch so ihre Schwerpunkte haben, können solche Fragen generieren, was sie gerade umtreibt, von was sie gerade eine technologische Entwicklung, von denen sie gerade gehört haben oder von denen sie meinen, da kommt irgendwas auf sie zu oder ist vielleicht auch erst in weiter Zukunft relevant und dazu fehlt es noch an wissenschaftlichem Hintergrundwissen im Grunde. Das wird, also alle solche Fragen werden im Grunde gesammelt und meistens sind das aber viel mehr, als das Büro bearbeiten kann, als das Tab leisten kann. Insofern gibt es dann so eine kleine Interaktion zwischen dem Ausschuss, der diese Fragensammlung und die Generierung einer Liste von Themen verwaltet und dem Tab, wo wir auch sagen, gut, das sind Themen, die können wir mit unseren Kompetenzen gar nicht bearbeiten oder das sind Themen, die sprengen vielleicht den Rahmen oder das sind Themen, dazu gibt es schon ganz viel Literatur, das wäre im Grunde nur nochmal eine Aufarbeitung des Bestehenden und insofern dann eher abraten von der Bearbeitung. Und das spiegeln wir wieder zurück an den Ausschuss, der dann letztlich die Entscheidung über eine kondensierte Liste, die auch mit dem Budget von uns vereinbar ist und mit den zeitlichen Vorgaben auch, dass irgendwann die Ergebnisse vorliegen sollen, zusammenpasst. Wie gesagt, auch diese Entscheidung, welche Themen dann letztlich definiert werden, ist eine Konsensentscheidung durch den Ausschuss, beziehungsweise im Ausschuss gibt es dann durch einen Vertreter von oder eine Vertreterin von jeder Fraktion, die sogenannten Berichterstatter, dann nochmal so eine kleine Gruppe, die quasi so ein Steuerungsinstrument für das TAP ist und diese Abläufe also als Schnittstelle managt. Genau, wenn diese Themen dann beschlossen sind, dann startet die eigentliche Arbeit. Die Konzeption liegt im Grunde dann schon zumindest grob vor, wird dann vielleicht nochmal verfeinert. Und es geht daran, diese externe Expertise, von der ich sprach, einzuholen. Das heißt also zu überlegen, wer könnte gut zu diesem Thema ein Gutachten erstellen, wer könnte uns, also das TAP, beraten, beziehungsweise dazu Ausführungen schreiben zu den unterschiedlichen Aspekten, die interessant und relevant sind für das Thema. Und das weitere Vorgehen, das hängt dann immer sehr stark von der Thematik ab, was in einem einzelnen Projekt wird. Es gibt verschiedene Methoden, wie Szenarien zu erstellen. Manchmal können Modelle durchgerechnet werden. Manchmal werden Befragungen durchgeführt. Manchmal geht es auch stärker um Experteneinschätzungen, die eingeholt werden. Manchmal sind es auch mehr Literaturanalysen. Das kann alles in der eigentlichen Phase der Projektdurchführung passieren und dann eben das Zusammenschreiben einen Fokus auf politische Handlungsoptionen und was macht man damit jetzt eigentlich im weiteren politischen Prozess und B, aber auch eine gewisse Verständlichkeit jetzt über den wissenschaftlichen Empfängerkreis hinaus, sodass es für die Politik und für die Gesellschaft auch verständlich ist und einen Ertrag bringt. Da ist eine Zwischenfrage. Mit Mikrofon, oder? Okay. Die BEs sind diese Berichterstatter. Also es kam die Frage, was das ABFTA und BE für Abkürzungen sind. ABTA ist der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, wie er zurzeit heißt. Und die BEs ist diese Gruppe von Abgeordneten, jeweils eine Parlamentarierin, ein Parlamentarier von jeder Fraktion, die speziell für die Technikfolgenabschätzung zuständig sind und unsere Arbeit sozusagen betreuen, begleiten und im Ausschuss auch vertreten, beziehungsweise die Zusammenarbeit mit dem Ausschuss auch regeln. Ich gucke gerade, ob noch andere Abkürzungen unklar sind, aber sonst gerne einfach Fragen. Genau, also die Abnahme erfolgt dann idealerweise, wenn der Bericht soweit akzeptabel ist. Das ist auch ein sehr konstruktiver Prozess, im Grunde wie bei einem wissenschaftlichen Review, wo wir auch sehr gute Vorschläge kriegen, wo vielleicht Aspekte noch gar nicht beachtet wurden oder wo vielleicht auch noch was zu ändern ist. Aber es ist natürlich auch ein gewisses Austarieren, wo wir im Grunde die Perspektive der Wissenschaft einnehmen und die Politik nochmal eine andere Perspektive darauf hat und sich in so einem Aushandlungsprozess dann letztlich herausstellt, welche Form der Darstellung am Schluss der Bericht dann bekommt. Diese Berichte werden in der Regel im Ausschuss vorgestellt. Manchmal sind es auch zu viele oder die Ausschussarbeit ist so schon zu beansprucht, sodass sie nur als in der Schriftform abgenommen werden und dann in den parlamentarischen Prozess im Bundestag eingeführt werden. Das heißt, sie werden als Drucksache veröffentlicht in der Regel und können damit von allen Parlamentariern genutzt werden. Sie werden aber auch im Plenum einmal aufgerufen. Es gibt zu manchen gibt es tatsächlich eine kleinere oder größere Debatte. Wir hatten ja am Anfang ein Beispiel gesehen, wo es schon eine thematische Debatte gab, wozu der Bericht dann passte. Bei anderen ist es aber auch nur ein formeller Prozess quasi der parlamentarischen Behandlung. Die eigentliche Beratung von den Berichten erfolgt in den Ausschüssen, die sich ja auch thematisch dann damit befassen und auch nicht unbedingt im Forschungsausschuss. Wenn das Thema jetzt eher den Gesundheitsausschuss betrifft oder den Umweltausschuss, dann findet auch eher da die Vorstellung und Beratung statt und nicht unbedingt in dem Ausschuss, der das TAP ansonsten schwerpunktmäßig betreut. Abgesehen von der Veröffentlichung direkt als Drucksache werden die Berichte auch alle bei uns auf der Homepage veröffentlicht. Wir hatten auch einige Berichte als Bücher veröffentlicht, sodass sie nochmal in einer anderen Form zugänglich waren, aber sie sind quasi kostenfrei für jeden Menschen abrufbar, elektronisch zumindest. Mit den gedruckten Exemplaren ist manchmal ein bisschen schwieriger, je nachdem, wie groß die Auflage ist und was noch so verfügbar ist. Und über diesen Weg finden die Berichte dann auch Eingang in wissenschaftliche Diskussionen, sofern sie da was Neues beitragen und gebraucht werden oder auch in breitere gesellschaftliche Kreise über den Bundestag hinaus. Und wie ich schon sagte, gibt es ja auch noch öffentliche Veranstaltungen oder Diskussionen, wo diese eigentlich politische Debatte dann stärker noch in die Gesellschaft hinaus getragen wird. Ja, soweit ist eigentlich so ein idealtypischer Ablauf eigentlich eines Projektes. Das kann sich zeitlich in sehr breiten Bahnen bewegen, je nachdem auch, was dann nach der Veröffentlichung eines Berichtes noch nachfolgt. Manche Studien werden dann auch in der zweiten Phase nochmal neu beauftragt als Follow-up-Untersuchungen. Es gibt so bestimmte Themen, die Digitalisierung der Bildung war mal eins, was das TAP sehr lange beschäftigt hat und dann aber auch wieder eine Weile lang nicht mehr. Andere sind auch mit quasi dem einen Bericht abgeschlossen und damit widmen sich die Bearbeiter wieder anderen Themen. Das kommt immer sehr auf den Einzelfall an. Als letzten Punkt wollte ich noch ein paar aktuelle Herausforderungen ansprechen, die sich uns stellen. Zeitliche Herausforderungen Da habe ich ja gerade schon mit angefangen, dass es sehr stark schwankt. Zeitliche Probleme sind aber auch, dass die Erarbeitung der Studien, also gerade der ganzen unterschiedlichen Aspekte mit dem Anspruch, das wissenschaftlich korrekt und umfassend und sehr fundiert zu machen, sodass tatsächlich auch robustes Wissen entsteht, dass das manchmal nicht zum politischen Bedarf passt, eine schnelle Informationsgrundlage zu bekommen. Und das ist im Grunde ein Thema bei der Auswahl der Themen, dass man schon mit überlegen muss, inwiefern jetzt ein Thema für eine fundierte Bearbeitung geeignet ist. Dazu muss es natürlich auch ein bisschen Zeit haben, bis die Ergebnisse vorliegen. Wenn die jetzt sofort vorliegen müssen oder so, dann ist es eher für eine umfassende TA-Studie kein geeignetes Thema, sondern dann vielleicht eher für eine Kurzbetrachtung oder vielleicht auch für eine ganz andere Befassung des Bundestags damit. Es gibt ja beim Bundestag auch noch andere Beratungseinrichtungen wie die wissenschaftlichen Dienste, die tatsächlich intern eine Einheit vom Bundestag sind, eine Dienstleistungseinheit. Es gibt natürlich auch noch externe Beratungseinrichtungen, die wissenschaftlichen Akademien und so positionieren sich ja auch und geben Empfehlungen für die Politik. Das kann alles im Fall der Fälle manchmal geeigneter sein, beziehungsweise hat auch seine eigenen zeitlichen Prozesse. Und auch das Timing ist manchmal nicht so wirklich planbar, weil sich nicht abschätzen lässt, in welchem Zeitraum sich bestimmte politische Entwicklungen herausstellen. Also wie ich am Anfang sagte, die Debatte zur Pränataldiagnostik, das war eigentlich nicht vorhersehbar, dass diese Entscheidung zu dem Zeitpunkt dann ansteht. In dem Fall war es tatsächlich eine ganz gute Fügung. Bei anderen Berichten wird das Ergebnis veröffentlicht, dann geraten die Ergebnisse in Vergessenheit und erst ein paar Jahre später oder so taucht das Thema dann tatsächlich in der gesellschaftlichen Debatte auf. Und dann ist es manchmal sehr schwierig, die schon vorliegenden Erkenntnisse, die im Grunde dann auch noch, also häufig noch relevant sind, wenn man jetzt mal so ein paar Mal zurückblättert in den alten Berichten, sind da auch Dinge, die heute gerade noch sehr relevant sind, wie zum Beispiel zur Elektromobilität oder so, die aber schon vor Jahren veröffentlicht wurden. Das ist schwer, die dann wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Ja, das ist also eine der zeitlichen Herausforderungen. Ein zweiter Punkt ist die Abwägung zwischen Risiken und Chancen von Technologien. Das ist gerade bei gesellschaftlich kontroversen Themen ist es immer schwierig, da quasi eine gewisse neutrale Position zu bewahren und darauf zu achten, dass die Technikfolgeabschätzung ihrer Überparteilichkeit gerecht wird. Wir versuchen das, indem wir schon bei der Auswahl von Gutachten darauf achten, dass verschiedene Perspektiven vertreten sind. Bei der Berücksichtigung des verschiedenen Wissens versuchen das zu berücksichtigen und auch schon bei der Zusammenarbeit innerhalb der Teams, beziehungsweise spätestens dann bei der Zusammenarbeit mit dem Ausschuss, der die Berichte abnimmt, ergibt sich dann auch nochmal so eine Kontrollinstanz, sodass das ganz gut geleistet werden kann. Aber es ist immer wieder, je nach Thema, mehr oder weniger schwierig, hier eine gute Balance zu finden, sozusagen. Die Frage von Partizipation ist eine, die Technikfolgenabschätzung schon sehr lange beschäftigt. Ich glaube, auch die Wissenschaft insgesamt zunehmend beschäftigt und die auch für die parlamentarische TA relevant ist. Wie ich schon sagte, war schon bei der Gründung des TAP die Idee, dass auch der gesellschaftliche Dialog das Parlament in die Lage versetzt werden sollte, etwas zum gesellschaftlichen Dialog beizutragen und den anzustoßen. Inwiefern es eine Herausforderung ist, liegt daran, dass es bei solchen sehr speziellen wissenschaftlichen Themen, die zum Teil auch eher sehr weit von einer Anwendung entfernte Themen betreffen, gar nicht so leicht ist, mit einer breiteren Bevölkerungsgruppe in einen Austausch zu treten und da also Methoden zu finden, wie man Gesellschaft einbeziehen kann. Es gibt verschiedene partizipative Formate, die das versuchen, aber es ist im Grunde noch eine ständige Weiterentwicklung und ständiges Herumexperimentieren mit verschiedenen Formaten, um hier je nach Thema voranzukommen. Was es allerdings auch sehr spannend macht, dass man immer wieder schauen muss, wie erreicht man hier nochmal eine größere Öffentlichkeit für bestimmte Themen oder an welchen Punkten ist es vielleicht auch gerade wichtig, die Position von gesellschaftlichen Akteuren einzubeziehen, die vielleicht bisher noch nicht zu Wort gekommen sind. Wir hatten das zum Beispiel beim Thema Genome Editing, also Anwendungen am Menschen von neuen Gentechnologien, neuen Gentherapien, dass in der breiten Debatte, die relativ breit geführt wird, Perspektiven von den Betroffenen selber bisher noch gar nicht so stark zu Wort gekommen sind. Und es ist aber auch gar nicht so einfach ist, die einzubeziehen beziehungsweise da zu Wort kommen zu lassen. Ja, wir haben als weitere Herausforderung die Frage, welche Bedeutung eigentlich wissenschaftliches Wissen im politischen Prozess spielt. Das ist in Deutschland ja noch eine relativ entspannte Lage, wenn man in anderen Ländern guckt. Also ich muss jetzt gerade an das Beispiel der USA denken. Steht tatsächlich in Frage, inwiefern das wissenschaftliche Wissen jetzt eine bestimmte herausgehobene Stellung für sich beanspruchen kann. Das ist sicher auch in Deutschland eine relevante Frage, der man sich stellen muss. Aber es zeigt auch, dass es eine gewisse Konkurrenz gibt zwischen den wissenschaftlichen Erkenntnissen und vielleicht ganz anderen Ansätzen, auf solche Themen zu gucken, die dann im politischen Prozess jeweils zur Geltung kommen müssen. Ein Punkt dabei, der mir jetzt vor kurzem aufgefallen ist, ist, dass es oder wo es sich als Herausforderung stellt, ist die Frage, mit welchen Quellen man eigentlich arbeitet. Es gibt ja so eine Tendenz, möglichst evidenzbasiert zu arbeiten. Das würde aber natürlich auch wieder einige gesellschaftliche Stellungnahmen ausschließen aus einer Betrachtung von einem bestimmten Thema, wo man jetzt vielleicht eine möglichst große Bandbreite von Einschätzungen haben möchte. Also wenn man jetzt dann nur das wissenschaftlich sehr hart erarbeitete und sehr hart bewiesene Wissen akzeptiert, kann man eine ganze Bandbreite von auf andere Weise erstellten, vielleicht auch eher auf den Werten und Einschätzungen von Betroffenen basierenden Wissensbeständen, kann man dann gar nicht mehr berücksichtigen. Das heißt, da ist man auch in der Richtung des wissenschaftlichen Wissens etwas vorsichtig. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, ob man durch solche Vorgaben, welche Art von Wissen man jetzt berücksichtigen darf oder nicht, zu sehr ausschließt, dass vielleicht auch bestimmte wissenschaftliche Richtungen nicht mehr berücksichtigt werden. Da gibt es gerade in den USA im Moment große Debatten, ob zum Beispiel nur Quellen bzw. Erkenntnisse verwendet werden sollen, deren Daten auch offengelegt werden, was in bestimmten Bereichen gar nicht unbedingt möglich ist oder nicht so einfach ist, wo dann die Persönlichkeitsrechte von den Befragten zum Beispiel betroffen sind. Die Gefahr besteht, dass man bestimmte Wissensbestände tatsächlich ausschließt aus der Betrachtung, die eigentlich sehr wertvoll wären, wenn man so ein umfassenderes Bild haben möchte. Ja, und der letzte Punkt, den ich notiert hatte, ist eine zunehmende Konkurrenz des ganzen Beratungsfeldes. Also es ist, während es in den 70er, 80er Jahren vielleicht noch der Eindruck war, dem Parlament fehlt es an Informationsquellen zu wissenschaftlich-technologischen Entwicklungen, ist heute doch eher fast eine Überschwemmung mit Informationen, mit verschiedenen Stellungnahmen, Positionen aus allen möglichen Lobbyorganisationen, aus wissenschaftlichen Einrichtungen, aus Akademien, aus Politikberatung, aus Stiftungen zu spüren, mit dem ja auch die Akteure in der Politik erstmal umgehen müssen und wo sie sich dann selber ihren Weg durch den Informationsdschungel bahnen müssen. Und das stellt natürlich auch dann die Technikfolgenabschätzung vor, die Herausforderung, sich selbst da zu positionieren, vielleicht auch Informationen stärker zu bündeln noch, anstatt nochmal eigene Aspekte beizubringen. oder auch ganz neue Ansätze zu gehen, die versuchen, ein bisschen weg von dem stärker parlamentarischen Modell von Technikfolgenabschätzung hin zu einer eher Verankerung in der Wissenschaft selber, in den Wirtschaftsunternehmen, in den Technologieentwicklerunternehmen hinzukommen und somit quasi, ich glaube, das nennt man auch Mainstreaming Technology Assessment, also eine stärkere Verbreitung im Grunde aus diesem Kernbereich der Politik hinaus in die verschiedenen Bereiche der Technologieentwicklung hinzukriegen. Das wird unter dem Schlagwort Responsible Research and Innovation zum Beispiel verhandelt, was ein Ansatz ist, der sagt, wir müssen gar nicht irgendwie ansetzen als so eine meistens ja auch nachgelagerte Beratungs- oder Bewertungseinrichtung, sondern wir können auch schon direkt an die Technikentwickler herangehen, an die Innovatoren und quasi im Austausch mit denen versuchen, darauf hinzuwirken, dass gesellschaftlich positive Lösungen angestrebt werden und auch erreicht werden. Also das ist so eine der Reaktionen auf dieses veränderte Beratungsumfeld und auch die veränderten Erwartungen an Formen von Technikfolgenabschätzungen. Ja, und zum Schluss wollte ich nochmal darauf zurückkommen, auf diesen Ausspruch, inwiefern TA-Einrichtungen jetzt etwas opakes sind. Aber hier vielleicht nochmal den Punkt auf das Most Important legen, von dem ich gar nicht so sicher bin, ob TA jetzt wirklich tatsächlich so im Zentrum stehen sollte. Und das ist eigentlich auch schon ganz schön in diesem Text von Chris Tyler und Karen Akerlof behandelt, weil sie nämlich selber sagen, die wichtigsten Prinzipien wäre im Grunde, dass man nicht nur überparteilich und irgendwie ein wertvolle Arbeit leistet, sondern dass man auch sehr zurückhaltend sein solle. Also dass man von den TA-Einrichtungen noch gar nicht so viel gehört hat, finden sie selber gar nicht so schlimm, sondern es gehört für sie auch mit zum Geschäft von Technikfolgenabschätzungen. Aber ich hoffe zumindest, dass Sie jetzt einen Eindruck bekommen haben, was alles dazugehört und vielleicht dann selber beurteilen können, inwiefern das eine wichtige Arbeit ist oder nicht. Und ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
Vielen Dank. So, Fragen. Okay, ich versuche mir die Reihenfolge zu merken.
Kann nur der Bundestag einseitig euch Themenvorschläge machen oder könnt ihr auch mal zum Bundestag gehen und sagen, ey, schau doch mal, das Thema ist interessant, sollen wir uns das für euch angucken oder nicht?
Der Prozess ist tatsächlich so, dass der Bundestag die Vorschläge macht und auch über die entscheidet. Es kann in dieser Interaktion, wo die Themen abgestimmt werden, da kann es auch vorkommen, dass wir gefragt werden, welche Themen jetzt naheliegend wären oder wie ein Zuschnitt von einem Thema sein sollte oder so, wo das TAP auch selber dann Impulse geben kann. Aber der normale Weg ist, dass von den Abgeordneten die Vorschläge kommen und wir die dann bearbeiten.
So, hier vorne weiß ich nicht mehr, wer schneller war.
Hallo. Werden alle Erzeugnisse vom TAP veröffentlicht oder nur diejenigen, die dann vom Bundestag angenommen wurden und auch als Drucksache veröffentlicht wurden?
Also grundsätzlich werden alle Ergebnisse veröffentlicht. Es gibt eben die Entscheidung, was als Drucksache veröffentlicht wird. Das sind Sachen, die tatsächlich dann abgenommen werden müssen. Also sollte mal ein Bericht nicht abgenommen werden können oder so, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, den in einer anderen Form durch das TAP zu veröffentlichen. Oder es gibt auch so ein paar kleinere Arbeiten, die eher sich mit Nebenaspekten oder so befassen oder Hintergrundstudien oder so. Zum Teil kann man auch die Gutachten selber nochmal als eigenständige Veröffentlichungen herausgeben. Das macht das TAP dann selbst. Da gibt es auch Möglichkeiten, wobei es eigentlich nicht üblich ist, dass wir als TAP die Gutachten veröffentlichen, sondern das liegt dann bei denjenigen, die selber die Gutachten geschrieben haben, ob sie das machen oder nicht.
Ja, meine Frage wäre, dass man ja gesellschaftliche Debatten anstoßen möchte, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie die Position dazu passt, dass man im Hintergrund bleiben möchte und dass man darüber nachdenkt, quasi statt ans Parlament zu den Orten zu gehen, wo die Technik entsteht, was ja auch wieder sehr exklusiv ist, oder? Also wäre es nicht sinnvoller, wenn es irgendwie journalistisch eher an die Gesellschaft getragen wird dann, wenn man schon aus dem Parlament weggeht?
Ja, da möchte ich vielleicht ein bisschen ausholen. Es gibt in dieser Vielfalt von Technikfolgenabschätzungseinrichtungen gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, das zu machen. Das, was ich hier vorgestellt habe, ist im Grunde die parlamentarische TA in Deutschland. Es gibt aber auch parlamentarische TA in anderen Ländern, speziell in den Niederlanden ist es sehr verbreitet, aber auch in Norwegen, die sich selbst viel stärker als Moderator von gesellschaftlichen Debatten versteht und dann viel stärker solche Debatten auch anstiftet und weniger stark den Fokus auf Berichte für die Parlamentarier legt, sondern stärker auf diese Moderationsfunktion gegenüber der Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit legt. Da findet das also statt. In unserem Fall ist es so, dass wir sagen, dieses Anstoßen der Debatte, das ist ja auch eine Funktion, die der Bundestag im Grunde selbst hat. Also der führt ja nicht nur die Debatten in dem Plenarsaal unter sich aus, sondern der trägt das ja auch nach außen. Wie im Fall von dieser Debatte über die Pränataldiagnostik, wo es auch darum ging, eine breitere gesellschaftliche Debatte anzustoßen oder auch bei anderen Themenfeldern. Und insofern würden wir das eher als so eine Arbeitsteilung sehen, dass wir im Grunde die Grundlagen dafür liefern und auch gerne dabei unterstützen, aber diese Impulse dann letztlich von den Politikern ausgehen müssen oder von den Fraktionen oder Parteien, die dann auch stärker eben, weil es ja auch ein genuin politischer Prozess ist oder eine politische Debatte, die da geführt wird.
Die Suche nach gesellschaftlich tragfähigen Lösungen beinhaltet ja auch schon eine Entscheidung in sich. Werden die als nicht tragfähigen Lösungen, falls die überhaupt betrachtet werden, mit im Bericht aufgenommen oder fallen die unter den Tisch?
Ja, das ist ja auch immer ganz schwer zu entscheiden, was jetzt tragfähig ist oder was nicht und aus wessen Perspektive das interessant ist. Da findet sicher eine gewisse Auswahl statt, wo nicht alles vorkommt. Also wenn Sachen von vornherein nicht verfolgenswert erscheinen, dann tauchen sie in den Berichten auch nicht unbedingt auf, sodass dann nicht jede Option, auch die relativ klar sind oder zu denen jetzt ein übergreifendes Meinungsbild gibt, dass die nicht verfolgenswert sind, dass die nicht unbedingt auftauchen. Aber ansonsten versuchen wir auch in den Optionen die verschiedenen Möglichkeiten abzudecken. Also so, dass es tatsächlich eine Optionsbandbreite darstellt und nicht schon eine bestimmte Richtung vorgibt, die dazu gehen ist. Aber das ist sicher. Also die Extremposition wäre natürlich, dass man wirklich alles auf den Tisch legt. So weit geht es nicht, weil das auch nicht wirklich darstellbar wäre in vielen Fällen.
Es geht ja vielleicht nicht nur um die Themenauswahl, sondern auch um die Bewertungskriterien, die man anlegt. Also keine Ahnung, ich kann ja eine Fragestellung nach sozialen, nach wirtschaftlichen oder jetzt, was früher vielleicht nicht so sehr wichtig war, aber heutzutage mehr nach ökologischen Aspekten bewerten. Inwiefern sind denn diese Aspekte vorgegeben oder inwiefern kann das TAP eigene Schwerpunkte setzen? Inwiefern macht es das und wie wird es dann transparent gemacht?
Ja, transparent sollte es werden, indem es in den Berichten dann auch diskutiert wird, beziehungsweise in dem Methodenteil, der am Anfang eines Berichtes steht, auch erwähnt wird. Es ist tatsächlich so, dass es häufig schon in den Untersuchungsaufträgen oder den Fragestellungen, die uns erreichen, schon enthalten ist, auf welche Aspekte geachtet werden sollte. Auch da gibt es dann nochmal einen Abstimmungsprozess, wo das TAP nochmal was einbringen kann oder auch die Abgeordneten untereinander, weil es ja diese BE-Runde gibt, die dann im Konsens entscheidet, untereinander sagt, naja, das Thema ist ja ganz spannend, aber wir möchten doch das nicht nur so einseitig dargestellt wissen, sondern dann doch bitte auch beide Seiten so. Das macht dann zum Teil die politische Auseinandersetzung dann und sorgt dafür. Und grundsätzlich ist es aber auch so, dass bestimmte Grundwerte sicher schon mit dem Ansatz einer Technikfolgenabschätzung mit reinkommen, wie zum Beispiel das Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung und damit eben auch die Aspekte, auf die man bei Nachhaltigkeit achtet. Oder das ist überhaupt diese Zukunftsorientierung, die ist ja in der Technikfolgenabschätzung immer schon drin. Die bringt natürlich schon eine bestimmte Betrachtungsweise mit ein, sodass es auch nicht ganz frei von eigenen einflüssender ist, ja, würde ich sagen.
Hallo, danke für den Vortrag erstmal und dann kurz eine Frage und zwar, inwiefern haben Sie denn das Gefühl, dass Ihre empfohlenen Handlungsoptionen auch dann politisch umgesetzt werden?
Ja, das kommt sehr drauf an. Es ist für uns manchmal gar nicht so leicht nachzuvollziehen, weil, wie gesagt, bis sich auch so ein Thema was entwickelt oder dass ein Thema akut wird, kann eine ziemlich lange Zeit nach Berichtsabgabe dauern. In einem Beispiel von diesem Sängerraumgleiter hatte ich das ja erwähnt, dass es direkte, unmittelbare Folgen hatte und die waren auch sichtbar, weil tatsächlich auf den Bericht des TAP Bezug genommen wurde. Das gibt es auch bei heutigen Themen ab und zu mal, aber auch lange nicht bei jedem und bei vielen hat man das Gefühl so, gut, das ist jetzt irgendwie eine Information, die ihren Eingang gefunden hat, aber es ist nicht ganz klar, inwiefern die tatsächlich dann Auswirkungen hatte. Was natürlich auch darin liegt, dass ganz viele solche Informationen Eingang finden, berücksichtigt werden, verarbeitet werden müssen von den Abgeordneten, und man natürlich dann nicht mehr genau nachvollziehen kann, aus welchen Quellen das jetzt geschöpft wurde. Es sind eher so besondere Momente, wenn man tatsächlich mal sieht, so wow, okay, hier ist das direkt irgendwie, hatte es eine Auswirkung.
Also wenn Sie jetzt eine Quelle haben, die sie quasi generiert haben und die richtig gut funktioniert als Empfehlung. Und die Vorgabe ist aber, was Neues zu simulieren. Nehmen Sie dann die alten Quellen, die noch gut funktionieren, mit dazu in die Simulation? Also
jetzt muss ich kurz zum Verständnis nachfragen. Inwiefern generieren einer Quelle? Also wenn wir einen Bericht sozusagen...
Es ging Ihnen ja um Quellen. Und dann, Entschuldigung. Es ging Ihnen ja um Quellen. Und wenn Sie jetzt ein Modell haben, wo Sie Quellen generieren könnten, dass dann so eine Quelle so gut ist und so gut funktioniert mit dem gegebenen Input, dass Sie die dann nicht mehr loswerden möchten. Und dann haben Sie aber bei den neuen Vorgaben das Problem, dass Sie diese Quelle nicht benutzen dürfen. Ob Sie da den ethischen Konflikt haben oder die dann einfach mal mit anschmeißen?
Also ich muss es ein bisschen übersetzen für unsere Arbeit, weil wir, also zum Beispiel arbeiten wir nicht mit fertigen Modellen oder so, die wir einfach nur nochmal füttern würden. Vielleicht im übertragenen Sinn mit bestimmten Denkmodellen. Aber letztlich muss man auch die tatsächlich bei einer neuen Studie dann nochmal überdenken und gucken, ob die auf diese neue Fragestellung passen.
So, wir haben noch weitere Fragen.
Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Konsensprinzip und wie sich das vielleicht auch ein bisschen verändert hat. Sie hatten ja schon angesprochen, dass es jetzt eine neue Partei/Fraktion im Bundestag auch gibt. Lässt sich da schon was, also weil ich kann mir vorstellen, das ist ein bisschen, die sind ja jetzt nicht gerade dafür berühmt, im Zweifelsfall so sehr wissenschaftliche Sachen auch zum Teil zu fragen in bestimmten Parlamenten. Gibt es da schon eine Veränderung, die Sie feststellen können in der Zusammenarbeit mit diesem Ausschuss, gerade speziell auf dieses Konsensprinzip? Und da eine neue politische Entwicklung? Oder sagen Sie, ist es irgendwie genauso wie vorher? Gibt es da irgendwie interessante Entwicklungen, die Sie vielleicht nennen können? Oder können Sie da überhaupt zu was sagen?
Ja, also das ist auf jeden Fall eine spannende Herausforderung. Schon durch die schiere Größe auch dieses Berichterstatterkreises, der jetzt von vorher 4 auf 6 Fraktionen sich und damit 6 Vertreterinnen und Vertreter erweitert hat. Wir sind bisher sehr froh, dass es weiter gut funktioniert und weiter an dem Konsensprinzip auch festgehalten wird, weil wir von dem institutionellen Setting her sichert es bestimmte Prinzipien ab, die anders, also wenn das Konsensprinzip wegfallen würde, müsste man anders nochmal überlegen, wie man Überparteilichkeit sicherstellen kann, wie man sicherstellen kann, dass die Berichte nicht als Spielball der politischen Interessen und dann der Mehrheitsfraktionen genutzt werden und wie man trotzdem auf eine gute Informationsgrundlage kommt, wie man das sicherstellen könnte. Insofern sind wir bisher sehr angetan, dass es funktioniert, obwohl es sicher auch nicht unbedingt leichter geworden ist, da 6 Sichtweisen unter einen Hut zu bringen. Aber diese Versuche, das TAP irgendwie zu instrumentalisieren oder so, die konnten wir jetzt bisher noch nicht so beobachten und hoffen auch, dass das so bleibt. Weil, also es gibt verschiedene institutionelle Mechanismen, die dagegen wirken, wie dieses Konsensprinzip und dass es an den Forschungsausschuss angegliedert ist und auch das Öffentlichkeits- und Transparenzgebot bei solchen Untersuchungen. Aber es ist natürlich, muss man immer gucken, dass auch alle mitspielen und diese Mechanismen auch wertschätzen und benutzen.
Okay, nochmal gut. Weil es ja doch auch ein bisschen Einfluss darauf hat, welche Menschen da mitarbeiten und weil ich auch selbst aus der Forschung komme und kurze Verträge kenne. Wie lange sind die Menschen am TAP? Also sind es 2-Jahres-Verträge, sind es 4-Jahres-Verträge, machen die eine Untersuchung oder 10? Und wer stellt die denn dann ein? Werden die vom ITAS tatsächlich eingestellt und ausgesucht? Macht das TAP seine eigenen Auswahl? Also wie funktioniert das so mit den Mitarbeitern?
Ja, das ist ein guter Aspekt, den ich jetzt noch gar nicht so beleuchtet hatte. Also das TAP selber wird immer für 5 Jahre beauftragt und nach diesen 5 Jahren schreibt der Ausschuss im Grunde das TAP neu aus. Das heißt, diese Technikfolgenabschätzung als Beratungsleistung kann im Grunde jede wissenschaftliche Einrichtung, die da Expertise auf dem Gebiet hat, übernehmen, wenn sie sich nach diesen 5 Jahren bewirbt. Und es ist in der Geschichte war es bisher immer das KIT beteiligt, aber in unterschiedlichen Konstellationen mit Partnerorganisationen. Also in der jetzigen seit 2013, glaube ich, davor auch mit dem Fraunhofer-Institut in Karlsruhe zusammen und so in wechselnden Konstellationen. Am TAP arbeiten im Grunde nur promovierte Wissenschaftler, also in diesem wissenschaftlichen Bereich. Und das aber in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Die werden vom ITAS eingestellt und sind damit quasi KIT-Mitarbeiter. Manche sind entfristet, andere nicht. Da gibt es alle Varianten im Grunde. Ich weiß gar nicht, wie lang so die durchschnittliche Laufzeit ist. Manchmal wechseln manche auch ans ITAS oder in andere Einrichtungen. Das kommt im Grunde alles vor, wie es in der Wissenschaft ja auch üblich ist. Wobei, ja, dass man tatsächlich lange dabei ist, ist, glaube ich, in der Wissenschaft nicht mehr so üblich. Das gibt es im TAP durchaus noch, was, glaube ich, auch zu dieser Kontinuität beiträgt. Vielleicht noch eine Sache, eine Besonderheit, die mit dem KIT zu tun hat. Ich hatte ja erwähnt, dass das TAP sich so ein bisschen Unabhängigkeit gegenüber dem Bundestag sichert, auch durch die räumliche Trennung und andere Mechanismen. Es gibt auch eine Regelung in den Verträgen mit dem KIT, die sicherstellt, dass das KIT, also dass das TAP eigenständig über seine Personalauswahl entscheiden kann. Das heißt, das KIT selber kann dem TAP-Leiter oder ja, also Armin Grunwald da auch nicht reinreden, welche Wissenschaftler jetzt beibehalten werden sollten oder nicht, sondern das ist eine eigenständige Entscheidung des TAP, um auch in diese Richtung zur Wissenschaft hin eine gewisse Unabhängigkeit zu wahren und diese Personalentscheidungen unabhängig von bestimmten nicht jetzt für Technikfolgenabschätzung relevanten Interessen zu halten.
Weitere Fragen? aktuell scheinbar nicht. Du bleibst uns aber noch ein bisschen erhalten, hast du gesagt, ne? Nochmal auf ein Getränk oder so. Das heißt, ah, da ist noch eine Frage, Entschuldigung.
Können wir auch übersehen. Jetzt oder später.
Ich komme.
Ja, guten Abend, ebenfalls vielen Dank für den interessanten Vortrag. Meine Frage bezieht sich auf die letzten Themen, die Sie vorgestellt haben, nämlich zu den Herausforderungen. Sie hatten da einen Punkt, da ging es um die Rolle von wissenschaftlichem Wissen. Das scheint ja erstmal Widerspruch, ne? Wissenschaftliches Wissen, okay, ich kann mir vorstellen, was das sein kann. Und Sie hatten dann ausgeführt, dass, also diesen einen Punkt, dass es eine Diskussion oder Kontroverse darum gibt, welche Quellen berücksichtigt werden können. Also aus bestimmten Gründen der Compliance können manche Quellen vielleicht eher nicht beitragen zu dem, was jemals vorgestellt worden ist. Oder was vorgestellt werden soll, andere aber schon. Daraus ergibt sich also unterschiedlicher Umfang vielleicht oder der wünschenswerten Position. Jetzt meine Frage ist, das war so ein bisschen suggestiv. Gibt es bei der Rolle von wissenschaftlichem Wissen auch das, was außerwissenschaftlich so in der Gesellschaft kursiert und was Einfluss auf diese Entscheidungsfindung nehmen könnte? Oder geht es nur um, also geht es um die Rolle von wissenschaftlichem Wissen, was ich behaupten muss in einem Feld von nicht wissenschaftlichem Wissen? Das führt wahrscheinlich auch ein bisschen zu dem letzten Punkt. Sie hatten das ja schon angesprochen, zunehmende Konkurrenz durch andere oder durch andere Ansätze. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.
Ja, nee, vielen Dank für die Frage. Und das erlaubt mir, das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Das ist ein bisschen schwierig, beziehungsweise es kommt mir jetzt gerade nicht so spontan, aber also die Haltung des TAP dazu ist, dass wir ein möglichst breites Spektrum von Wissen in unseren Berichten berücksichtigen möchten und nicht nur das wissenschaftlich anerkannte oder vielleicht nach bestimmten Kriterien erstellte oder nur Peer Review geprüfte oder nur nach Open Science Prinzipien veröffentlichte Wissen oder so mit einnehmen, sondern wir versuchen, wirklich die ganze Bandbreite abzudecken, die schon mit wissenschaftlichen Methoden erhoben wird. Also zum Beispiel, wenn es um die Einstellung oder Meinung in der Bevölkerung geht, greifen wir da auf Meinungsumfragen zurück oder führen selber welche durch. Also so, dass das Wissenschaftlichkeit der Untersuchung selber gewahrt bleibt. Aber das heißt nicht, dass das, was berücksichtigt wird, alles nur nach bestimmten Kriterien entstanden sein muss, sondern da geht es ja gerade darum, die verschiedenen Haltungen, Positionen aus der gesamten Gesellschaft zu berücksichtigen und mit in die Überlegung mit einfließen zu lassen. Und was ich meinte, warum das eine Herausforderung ist, ist, dass diese Offenheit im Grunde von verschiedenen Seiten unter Druck gerät, also sowohl von der Seite von bestimmten nichtwissenschaftlichen Wissen, was dann den wissenschaftlichen Anspruch oder eine bestimmte, also schon die Vertrauenswürdigkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen anzweifelt oder vielleicht auch nur auf einen bestimmten Unkenntnis über, was wissenschaftliches Wissen eigentlich ausmacht, beruht. Und auf der anderen Seite aber auch vor Herausforderungen gestellt wird durch so ein Hochhalten von ganz bestimmten wissenschaftlichem Wissen und damit eine Ausgrenzung von eben diesen anderen Positionen, die Sie ja auch erwähnt haben. Vielleicht haben Sie selber ein Beispiel, wo das relevant wird. Ich müsste noch mal länger nachdenken oder wir klären das nachher noch mal.
Ich habe auch kein Beispiel, war jetzt neugierig, aber mir fällt eben auf, dass in den Debatten sehr oft wissenschaftliches mit nichtwissenschaftliches Wissen oder sagen wir mal mit nichtwissenschaftlichen Standpunkten konkurriert. Und ich stelle mir vor die Politik, dass es sehr schwer ist, da ja durch diesen Dschungel eine Schneise zu schlagen und zu guten Entscheidungen zu kommen. Und wenn das TAB da jetzt diese Berichte veröffentlicht oder eben als Vorlage reingibt, wie weit diese ja außerwissenschaftlichen Positionen eben auch Berücksichtigung finden und argumentativ darauf eingegangen wird? Oder lassen Sie das in diesen Berichten ganz weg?
Nee, es kommt in den Berichten vor und wichtig ist im Grunde immer auch mit zu berichten, wie dieses Wissen entstanden ist. Und dann kann ja der oder diejenige, die diese Berichte lesen, das selber einschätzen, inwiefern, also wie sie die gewichten wollen. So. Ja, und wenn das soweit nachvollziehbar ist, dann haben wir das Gefühl, wir haben unseren Part erfüllt und die politische Bewertung dann von den Ergebnissen, das überlassen wir anderen.
So, hier vorne sind noch weitere Fragen.
Auch zum dem Aspekt, und zwar, da geht es ja auch so zum Beispiel bezogen auf diese Rolle von diesem Wissen auch um die Abwägung dann letzten Endes, weil die folgt ja daraus, welches Wissen nehme ich und wie wiege ich das ja auch ab. Mhm. Und da ist meine Frage, wenn man sich als Beispiel jetzt zum Beispiel Klimakatastrophe anguckt, da gibt es ja einen wissenschaftlichen Konsens, aber es gibt ja auch WissenschaftlerInnen, die ja andere Positionen dazu jetzt beziehen. Mhm. Inwiefern wird dann in diesem Kontext zum Beispiel versucht, da jetzt eine neutrale Abwägung stattfinden zu lassen? Weil ich kann ja zum Beispiel die Aspekte, die in dem einen Kontext, also was der wissenschaftliche Konsens ist, so widerspiegeln, wie er in der Wissenschaft jetzt in den Verhältnissen irgendwie vorhanden ist. Oder ich kann ja zum Beispiel neutral in dem Sinne, dass ich sage, okay, es gibt Position A und Position B, die gleichgewichtig dort erwähnt werden. Wie ist es da bei Ihnen?
Ja, muss ich jetzt gerade ein bisschen nachdenken, weil es ein bisschen hypothetisch ist. Also sicher spielt eine Rolle, wie die Verteilung dieser Annahmen ist. Also ob es jetzt nur einen von 100 Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern gibt, die eine bestimmte Position vertreten, so dann wird auch deutlich gemacht, dass das eine Minderheitenmeinung ist, aber die kann dann trotzdem vorkommen. Beim Fall des Klimawandels oder dieser Diskussion ist es aus meiner Sicht noch ein bisschen anders gelegen, weil da hat ja dieser Bewertungsprozess und diese Abwägung hat ja schon stattgefunden in den Diskussionen des IPCC. Da wurde ja ein sehr aufwendiges institutionelles Verfahren kreiert, um gerade diesen Konflikt irgendwie zu klären. Und da würde ich mich jetzt persönlich ein bisschen schwer tun, da nochmal das Fass aufzumachen und zu sagen, da müssen wir uns das jetzt aber nochmal angucken, weil das ist ja schon alles passiert. Und die Debatte, oder nicht nur die Debatte, sondern tatsächlich auch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung damit oder eine institutionelle Auseinandersetzung damit hat ja auch schon stattgefunden. Also da darf man natürlich auch nicht in so eine Schleife kommen, wo man so die eigentlich schon geklärten Fragestellungen alle nochmal aufwirft, sondern sonst kommt man in solche Diskussionsschleifen rein, denke ich. So, das ist die Gefahr dabei. Ja.
Ja, also mir ist gerade vielleicht ein Beispiel eingefallen zu dem Problem vorhin. Und zwar, ich glaube, es könnte passen, diese pränatale Diagnostik. Ist das der richtige Begriff? Genau, wie wurde da auf die Position der katholischen Kirche oder evangelischen Kirche zum Beispiel eingegangen? Passt das vielleicht als Beispiel?
Ja, bestimmt. Da gibt's eine sehr große gesellschaftliche Debatte. Ich stecke jetzt selber in dem Thema nicht so fundiert drin, dass ich das besonders gut beantworten könnte. Soweit ich weiß, zeigt der Bericht in einem entsprechenden Kapitel auf, welche verschiedenen Positionen es in dieser Debatte gibt. Da gibt es die Pränataldiagnostiker, die eine eigene oder eher die medizinische Sichtweise, wo die auch nicht einheitlich ist unbedingt. Es gibt ein paar Studien, die versuchen zu beleuchten, was das für Frauen bedeutet, die gerade schwanger sind und mit dieser Entscheidung irgendwie umgehen müssen, sollen sie testen oder nicht und was machen sie dann, wenn ja, mit einem Testergebnis. Und diese verschiedenen Perspektiven beleuchtet und deutlich macht. Also da kommen diese verschiedenen Positionen auf jeden Fall vor und werden nebeneinander verhandelt. Ja.
Gut, ich würde sagen, wir kommen so mehr und mehr in die Detaildiskussion. Das ist vielleicht was jetzt wirklich für das Getränk nach dem Vortrag jetzt in der kleineren Runde. Steffen ist dafür noch ein bisschen da. Und auch ihr seid alle herzlich eingeladen, noch ein bisschen bei uns zu verweilen. Ansonsten hoffe ich, viele von euch nächsten Monat wiederzusehen zu unserem nächsten Datengarten. Das Thema habe ich wie so oft mal gerade wieder nicht im Kopf, aber wir haben was anstehen, ich bin mir sehr sicher. Folgt uns einfach auf Twitter oder bei unserer Mailingliste, da gibt es immer eine Mail rum. und dann kriegt ihr mit, was das ist, oder ihr schaut einfach bei uns auf der Webseite vorbei. Damit nochmal ein dickes Danke für den tollen Vortrag und das ausführliche Beantworten der Fragen hier. Gerne. Und ich bitte dafür nochmal einen herzlichen Applaus. Danke.